Heute Abendmahlsgottesdienst, da könnte einer fragen, wieso jetzt Abendmahl, wo die Christen sich so gegenseitig verleumden? Natürlich, jeder meint, er hat recht, der andere ist verkehrt. Der eine, der etwas von Psychologie weiß, der weiß, dass das ein Zeichen der Verrücktheit ist. Ein Verrückter denkt, er ist recht und alle anderen sind verkehrt. Als Jugendliche mussten wir sehr oft, unser Vater hatte Farmen und Geschäfte, da mussten wir Kinder in den Ferien und wenn wir Zeit hatten, dorthin. Und bei einem Kaufladen war ein Haus. Aber unsere Eltern sagten, Kinder, vor dem ihr verheiratet seid, bleibt ihr nur zu Hause. Ihr braucht kein anderes Haus. Wenn ihr auch weit fahren müsst nichts. Es ist eine ungesunde Sache, wenn Unverheiratete alleine leben. Wunderbar, wenn die Eltern noch da sind und man im Elternhaus sein kann. So blieben wir denn alle im Elternhaus. Und dann morgens früh fuhren wir alle los in die verschiedenen Richtungen. Und bei diesem Laden, der ist auf einen Berg, der heißt Königsberg, wunderschöne Aussicht. Wenn ich dahin kam, war ein schönes Klima, habe ich viele Papaya gepflanzt, Obstbäume. Wenn ich dahin kam, fand ich, dass die ausgerissen waren. Da war eine Frau, die war verrückt. Und die ging dann hin und alles Gepflanzte zog sie raus. Und wenn ich da morgens hinkam, waren meine Obstbäume raus. Das zerbrach mir denn das Herz. Ist doch erstaunlich, was das Herz nicht alles zerbrechen kann. Aber wo es zerbrechen soll, das zerbricht es nicht. Da ist es hart. Wegen Papaya-Bäume und Obstbäume kann das Herz zerbrechen. Und dann war da auch ein jugendlicher Mann, sehr, sehr klug und ein Akademiker. Aber der ging auch vom Kopf ab. Und dann, wenn wir ins Haus kamen, da war sie ins Haus gegangen. Nun, als wir noch jung waren, haben wir unsere Häuser nicht abgeschlossen, da wurde nicht gestohlen. Wenn wir hinkamen, dann saß sie in der Küche, hatte schon Feuer gemacht im Ofen, Holzfeuer, ihre schäbigen Schuhe neben sich und dann saß sie davor und wärmte ihre Füße. Ich sagte ihr, du weißt du nicht, dass dies nicht dein Haus ist? Das macht man doch nicht. Aber man kann doch nicht mit einem Verrückten reden. Sie blieb dabei. Und dann kam dieser Mann, der verrückt war, und kam hinein ins Haus und sah sie da sitzen und dann sagte er zu mir, stür dich nicht an diese, die ist so. Und wenn man mit der Frau war und sie ihn sah, sagte sie, stür dich nicht an den, der ist so. Die waren denn natürlich beide verrückt. So ist es immer. Im Geistlichen ganz genau. Der die Schuld bei anderen findet, ist geistlich verrückt. Nehmt zu Ohren, was ich euch sage. Ich habe nicht Südafrika verlassen, hier zu kommen. Da kann ich 10-mal mein Leben leben, um mir Spaß zu machen. Das stimmt. Man beginnt bei sich selbst. Nun kann man sagen, ja, einmal. Passt ja gar nicht hinein. Das ist genau, was ich sage, wenn ich übers Abendmahl lese im Korintherbrief. Sag, lieber Gott, was hast du bloß gemacht? Im Korintherbrief redet man vom Abendmahl, des Herrenmahl feiern.
in Korinth. Das passt da nicht hin.
Wenn das im Epheserbrief stände, könnte man es verstehen. Wenn das im Philipperbrief wäre, wie wunderbar. Aber nun lesen wir davon im Korintherbrief. Ich glaube, wir kennen uns doch aus mit den Briefen der Bibel. Vor dem ich weiterfahre, lasst uns dann mal unseren Text lesen zu Beginn. 1. Korinther 10, vom 16. Vers. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen an dem einen Brot. Dann lesen wir Vers 21 und 22. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen ist. Und dann zum 11. Kapitel von Vers 23. Vom 11. Kapitel vom 23. Vers. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, das Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach. Und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. Wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele Kranke unter euch schwach. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Soweit. Nun, selbstverständlich können wir nicht über alles reden, was wir gelesen haben. Das ist zu viel. Nur einige Punkte. Der erste Punkt. Ich habe es vom Herrn empfangen. Das, was Paulus uns sagt, sagt er, hat er vom Herrn empfangen. Wie wunderbar ist es nicht, wenn wir etwas vom Herrn empfangen. Was wir vom Herrn empfangen, das bleibt sitzen. Was wir vom Herrn empfangen, wird uns groß. Was wir vom Herrn empfangen, verändert unser Leben. Aber was wir von Menschen empfangen und nur von dem Prediger geht da hinein und da heraus. Es wird uns nicht groß, es wird uns nicht lebendig. Aber wenn wir etwas oder ein Wort von Gott empfangen, nur ein, das kann unser ganzes Leben verändern. Unser ganzes Leben. Darum ist es so wichtig, dass wir beten, wenn wir die Bibel nehmen. O Herr, öffne meine Augen und Ohren, dass ich vernehme, was du mir jetzt sagst. Dass ich vernehme, was du mir jetzt sagst. In diesen Tagen, dort wo ich war, haben sie das Lied gesungen, hast du Jesu Ruf vernommen? Das wurde mir groß. Jesu Ruf? Hast du jetzt Jesu Ruf vernommen? Wer will heute zur Arbeit gehen? Ja, was denkt man? Jesu Ruf mal vernommen und geht zur Arbeit und zeugt vom Herrn. Nein. Wenn er zu uns redet, das ist ein Ruf. Wer will zur Arbeit gehen? Du gehst gleich zur Arbeit, wenn er mit dir geredet hat. Wenn er mit dir geredet hat, gehst du hin und tust das, was er dir gesagt hat. Was er dir befohlen hat. So kann man Sachen hören, vernehmen. Es bedeutet aber nichts. Wir sind wie die Gänse, tauchen ins Wasser und kommen trocken heraus. Und sind nicht durchdrungen vom Wort. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weitergebe. Das, was wir vom Herrn empfangen, ist köstlich. Das, was wir vom Herrn empfangen, ist heilig. Das, was wir vom Herrn bewusst empfangen, werden wir nicht mit den Füßen treten, sondern Acht darauf geben, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Paulus sagt, das, was ich euch gebe, habe ich von ihm empfangen. Sein ganzes Leben war so. Er sagt, dass es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Habe ich mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Von Anfang an, als Gott seine Augen öffnete, war es genug, hat der Mann sich bekehrt. Und hat sich nicht wieder mit Fleisch und Blut besprochen. Und vielleicht sind wir hier und sagen, 30 Jahre sind wir bekehrt und besprechen uns jetzt noch mit Fleisch und Blut. Das ist das Entscheidende. Wir stehen zu Fleisch und Blut und nicht zu Jesus Christus und sein Heiligwort. Seine Schande. Wenn wir uns Christen nennen und graue Haare auf dem Kopf haben und benehmen uns so kindisch, wissen wir denn nicht, es geht nicht um Fleisch und Blut. Ich erwähnte gestern an einer Hochzeit von Menschen, die jahrelang, einige zwischen 30 und 40 Jahre haben uns verlassen und kommen jetzt zurück. Die haben gewütet und gewettet über uns. Wir wären Sekten. Und jetzt in ihre Not kommen sie und sagen, das sind keine Menschen, die uns helfen können. Könnt ihr uns bitte helfen? Dürfen wir zu euch kommen? Einer, der 13 Jahre weg war, der sagt, 13 Jahre habe ich euch beobachtet. Und ich habe erfahren, bis zum heutigen Tag, dass jeder, der euch verlässt, geht bergab. Man sieht es zuerst an den Kindern. Die gehen in die Welt, benehmen sich wie die Welt und später rauchen, saufen und huren sie. Seit 13 Jahren war ich nicht unter euch. Aber ich habe euch beobachtet. Und habe auch die beobachtet, die gegen die Erweckung und gegen das Werk Gottes gegangen sind. Und habe gefunden, dass jede mich abgeht. Und das hat mich überzeugt, dass dies Werk von Gott ist. Es geht nicht um mich, was gestern gehört. Herr Jesus ist nicht für mich, er ist auch nicht für dich. Wir müssen für ihn sein. Er ist nicht an meiner Seite, er ist nicht an deiner Seite. Aber nun ist es, wo stehen wir? Zu Fleisch und Blut? Und, oder sind wir ihm treu? Vor 2-3 Jahren waren einige von uns ja in der Schweiz bei der Elternkonferenz. Die dort waren, können Sie sich noch erinnern, dass ich gesagt habe, wer schwört dem Herrn Jesus die Treue? Dass er dem Herrn treu sein wird. Wer von uns wollen ihm treu sein bis ans Ende? Da stand der ganze Haufe auf, die Tausende. Standen alle auf. Warten wir mal sehen. Und heute sind da Menschen, die nicht mehr mit uns sind. Aber sie haben die Treue da geschworen. Wir haben das Abendmahl. Die Kinder nehmen nicht teil daran. Weil ein Kind, das nimmt was und vergisst es gleich. Sind noch kindisch. Und da müssen wir Älteren die Kinder immer anhalten. Ein Kind, Menschenkind, ist das hilfloseste Geschöpf in dieser Welt. Ein Kalb wird geboren, steht auf und lutscht, geht gleich und trinkt, geht zum Euter der Mutter, der Kuh und trinkt. Und wie lange nimmt es ein Kind? Das ist beschämend. So sind wir Menschen. Aber Gott hat es so geschaffen. Und dafür ist die Mutter, dafür sind die Eltern, um dieses Kind anzuhalten und zu lehren. Bei den Tieren geht schnell. Die haben oft mehr Verstand, als was wir haben. Und darum sagt Gottes Wort sehr oft, geh mal zu den Ameisen, geh mal zu den Tieren, lerne von denen. Geh mal zum Weinstock und lerne davon. Und so können wir dann vieles lernen. Aber wenn ein Kind kindisch ist, sagt man, das ist normal. Aber wenn ein Erwachsener sich wie ein kleines Kind benimmt, ist das eine Schande. Und wenn ein Erwachsener redet wie ein Kind, ist das herzzerbrechend. Ist abnormal. Paulus sagt, als ich ein Kind war, habe ich geredet wie ein Kind. Aber als ich ein Mann wurde, habe ich das abgelegt. Haben wir das abgelegt, das Kindische? Oder schwimmen wir noch in dem und benehmen uns dementsprechend? Ich habe es vom Herrn empfangen. Deine Bekehrung, hast du die vom Herrn empfangen? Deine Begegnung mit Gott, war das wirklich vom Herrn? War es? Ist echt? Bezeugt dein Leben das? Oder hast du es nur vom Menschen empfangen, wie ein Papagei, das Reden lernt? Und weiß nicht, was er sagt. Ein Hund natürlich auch. Weißt du, wie viele Worte ein Schäferhund lernen kann und verstehen kann? Werde ich dir aber nicht sagen. Das weißt du wohl. Aber wir sollen nicht reden wie die Tiere. Die Petrus sagt, wer redet, der redet, rede als Gottes Wort. Also, dass Gott ihm das aufs Herz legt. Dass Gott ihm das im Munde legt. Und nicht aus uns selbst. So, nun redet Paulus zu den Korinthern. Von dem, was er empfangen hat. Von Gott. Und er redet über das Abendmahl. Nun schauen wir uns mal kurz an, was die Korinther waren. Wir haben nur zwei Briefe an die Korinther. Aber wenn wir den Korintherbrief studieren und andächtig lesen, dann bekommen wir den Eindruck, dass er wenigstens vier Briefe an die Korinther geschrieben hat. Der erste Brief ist nicht erhalten worden, verloren gegangen. Dann hat er den zweiten Brief geschrieben. Und wir nennen den ersten Korintherbrief. Und dann hat er wohl den dritten geschrieben, den wir den Brief der Tränen nennen. Ist auch verloren gegangen. Wo haben wir das her? Aus dem Korintherbrief. Zum Beispiel im 2. Korinther 2, Vers 4. Da redet er von dem Tränenbrief, den er geschrieben hat. Der Zustand der Korinther hat ihn zum Weinen gebracht. Und als er geschrieben hat, hat er es mit Tränen geschrieben. Er konnte nicht fassen, dass seine christliche Gemeinde, unser Bruder Pani, der sagt, was ist eine Gemeinde, christliche Gemeinde, dass die so aussehen konnte, dass sie solches tun konnte. In diesen zwei Briefen lesen wir, dass es viele Konflikte gab unter den Gläubigen. Denkt ihr mal, Konflikte! Ich sagte mal einem Mann von einer Ehe, wo es keinen Konflikt gab und keinen Zank gab. Der Mann sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal mit meiner Frau gezankt habe oder sie mit mir. Über all die Jahre. Und dann sagte der Europäer zu mir, Elo, das gibt es nicht, sowas gibt es nicht. Der muss heucheln. Ja, ich habe gedacht, wie sieht deine Ehe wohl aus, wenn du solche sagst. Wir sind uns das jetzt schon gewohnt geworden, dass das, was nicht da sein sollte, das Normale ist. Normal, wenn in der Ehe nicht alles gut geht. Wenn der Mann die Frau schimpft und sie zurückbeißt. Das ist normal. Das muss so sein. Wir sind doch keine Engel. Wenn du auch kein Engel bist, kann jeder sehen, du hast ja keine Flügel zu fliegen. Aber wenn du ein Gotteskind bist, sollte die göttliche Art und Natur in dir zu sehen sein. Dann bist du ein Modell. Dann bist du ein Vorbild. Und die weltlichen Modelle, die Frauen mit ihren neuen Moden, die spazieren auf und ab vor den Menschen, dass alle sie sehen, wie die neue Mode ist. Wie die neue Mode ist. Nun bitte, ich habe gehört, dass hier in Lindach über Moden und Schlitze gesprochen wird. Ich bin der Sündenbock, ich habe das begonnen. Aber als ich nun auf den Inseln war, mit Bruder Feni Jekle, da sagte er, Elo, schau mal her. Und dann gab er mir ein Buch. Eine bekannte amerikanische Zeitschrift. Und er sagt, lese mal hier. Und dann habe ich gelesen, was der Fashion Designer gesagt hat, der den Schlitz erfunden hat. Schlitze sind nur vor 2 Jahren erfunden. Vordem war es der Minirock. Also wenn das Mädchen sich etwas bückt, dann siehst du den hinten. Und was für Unterzeug sie anhat. Dann hat dieser Mann gesagt, nun will ich etwas Erotisches erfinden, was den Minirock ganz zur Seite schieben wird. Und dann hat er seinen Freund gesagt, jetzt mache ich etwas, das die Lüste der Männer so erregen wird, wie noch nie in der Welt. Er ist in New York und sein Freund hat einen Laden in New York. Er sagt, ich werde ein Kleid machen, ein langes Kleid, ein enges Kleid, dass die Frau nicht darin gehen kann, aber mit einem Schlitz. Und dieser Schlitz braucht nicht lang sein. Nicht lang. Nur, dass das Bein etwas in diesem Schlitz zu sehen ist. Und das wird viel erotischer sein als der Minirock. Das wird die Lüste der Männer anfeuern, dass sie brennen und sich nicht enthalten können. Und dann hat er die Röcke gemacht in der ersten Woche in New York. In 97 hat dieser Mann 900 Röcke verkauft. 900. Und es ist wie ein Feuer gegangen durch alle Gemeinden, christliche Gemeinden, dass unsere Töchter, Schwestern und Mütter darin rumgehen. Sagen, wir können ja nicht gehen ohne, weil es zu eng ist. Da muss ein Schlitz sein, sonst können wir nicht gehen, sonst gehen wir wie die Tauben. Ich habe natürlich gedacht, das bedeutet, dass schon Jahrtausende die Frauen so gegangen sind. Und fand auf den karibischen Inseln, dass das erst in 97 begonnen hat. 97. 2 Jahre her. 2 Jahre her. Das Evangelium geht langsam. Aber diese Sachen laufen wie das Feuer. Aber was einen das Herz zerbricht, dass Menschen, die sich Gotteskinder nennen, einfach wie Fliegen in den Test sich stürzen in die Welt hinein. Und keine Mutter, die steuert. Keine Tochter, die steuert. Gott, was wird von unserem göttlichen Leben? Und unsere Frauen und Kinder und Schwestern gehen herum, um die Lüste der Männer zu erregen. Dafür ist das gemacht. Das soll schlimmer sein als der Minirock. Verzeiht mir, dass ich von Röcken spreche und von Schlitzen. Aber wenn man mit Menschen ist, die keinen Verstand im Kopf haben und das Evangelium noch nicht da erreicht haben, muss man es ihnen klar machen. Seid ihr Mütter keine betende Mütter? Wenn ihr ein Kleid näht oder ein Kleid kauft für eure Kinder, betet ihr nicht? Und sagt ihr nicht, Herr, wie sollen wir deinen Tempel schmücken? Die Bibel sagt, wisset ihr nicht, dass eure Leibe ein Tempel Gottes sind? Natürlich wissen wir das. Wer weiß es nicht? Hand hoch. Wer weiß es nicht, dass unser Leib ein Tempel Gottes sind? Das weiß jeder. Aber warum ist Gott denn so doof und so dumm, dass er uns fragt, ob wir das nicht wissen? Wir wissen es doch. Ja, haben wir das vom Herrn empfangen? Wissen wir, was das bedeutet, der Tempel Gottes? In Israel gab es keinen Ort, der so berühmt, so heilig, von solchem Wert war, wie der Tempel. Nicht mal der Palast des Salomos oder die Wohnung des Davids. Kein Königpalast war von solchem Wert wie der Tempel. Warum? Weil der Tempel das Herz der Gegenwart Gottes war. Der Tempel bestand aus dem Heiligtum. Keiner Menschen hinein, nur die Priester Priester im Heiligtum. Im Allerheiligsten durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr und nicht ohne Blut. Also der Tempel war das Herz der Gegenwart Gottes. Das Herz des Heiligtums Gottes. Und ist das dein Leib? Ist das dein Leib? Finden wir die unmittelbare Gegenwart des Heiligen Gottes in deinem Leib? Weißt du das? Weißt du, dass du der Tempel Gottes sein sollst? Und was steckt eigentlich alles in deinem Leib? Vielleicht allen Schmutz, allen Kot, allen Dreck, alle Weltlichkeit. Wir sind ein verdrehtes Geschlecht. Kann ich verstehen? Jeder Titel in der Bibel ist von Bedeutung. Und da sagt Gott, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel seid? Und dann sagt ein Modemann in New York, jetzt werde ich etwas erotischer machen als der Minirock. Ich will die Lüste der Welt, der Männer erregen. Und ich mache einen Schlitz. Und hat nicht 2 Jahre gedauert, war die ganze Christenheit damit beseucht und damit angetan. Der Tempel Gottes. Denk mal. Der Tempel Gottes. Ihr könnt doch das Haus in Berlin. Das war ja auch bedeckt, nicht? Lange war dein Kleid darüber. Das stimmt doch, ihr Berliner. Wo seid ihr? Ja. Wie heißt das Haus noch?
Der Reichstag.
Der Reichstag. War bekleidet. Hat viel gekostet. Ein wunderschönes Kleid. Über den Reichstag. Du, dein Leib, bist der Tempel Gottes. Und bekleidest den mit einem Hurenkleid? Begleitest das, was besser ist als, was noch erotischer ist als Mini, wo man die Hose des Mädchens sieht? Wisst ihr es nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wenn du dich so kleidest, sag mir nicht, du hast es vom Herrn empfangen. Ist nicht der Herr aller Herren, ist der Herr von unten. Nun lassen wir das. Das war nur nebenbei. Nur nebenbei. Um dich so etwas aus deinem Schlaf zu tun. Und wenn es heißt, hier wird nur noch vom Kleiden geredet, dann sage ich, warum? Ist da noch jemand, der sich so bekleidet? Weiß die Person nicht, dass sie der Tempel ist? Dass in ihr das Herz der Gegenwart und Heiligkeit Gottes ist. Und dann reden wir von Erweckung und von Geisteswehen. Lassen wir das jetzt liegen. Es gab viele Konflikte in Korinth. Es gab sogar Streitigkeiten. Es gab sogar Spaltungen. Die bedrohten, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Die Korinther neigten sich dazu, um sich selbst geistlich zu überschätzen. Und dadurch blieben sie zurück. Und dass Paulus sagt, ich kann nicht mehr mit euch wie mit Geistlichen reden, ich muss wie mit Kindern reden. Ich kann euch keine starke Speise geben. Ich muss euch Milch geben. Sie blieben zurück.
Es geht verkehrt in unserem Leben, wenn wir denken, ich weiß. Und sind naseweiß. Und wer sich einbildet, er weiß, sagt Gottes Wort, er weiß nicht, was er wissen sollte. Und dann können wir natürlich alle anderen wie die Dummen ansehen. Und wir sind die Alleinklugen und wir sind die Alleinrechten und alle anderen sind verkehrt. Trotzdem, das gelesene Wort sagt, keine Suche das eigene, nur was des anderen ist. Tun wir das? Wovon reden wir? Suchen wir nur, was des anderen ist, was zum Gunsten des anderen ist oder unseren eigenen Gunsten? Aber da war mehr als nur Streitigkeiten. Die hielten sich auch mit Fleisch auf. Ich gehöre Paulus, Petrus, Apollos. Aber dann waren die Superfrommen nur Jesus. Aber sie stritten auch. Waren im selben Boot. Aber es war nicht nur das, was eigentlich schon schändlich genug ist. Wenn Gottes Kinder, wenn der Leib Gottes sind, auseinandergeht. Es heißt, es ist ein Brot, nur ein. Es ist nur ein Leib. Und doch gehen wir auseinander. Das ist nicht Heiliger Geist. Heiliger Geist führt uns zusammen. Heiliger Geist bringt die Einigkeit. Wenn jemand zu dir redet und was in dem Reden Zwietracht bringt, weiß, der ist vom Teufel. Und sag ihm, du bringst was zwischen mir und meinem Bruder. Du, was du jetzt machst, du teilst, du zerspaltest uns. Und darin sehe ich, dass du nicht von Gott gesandt bist. Du willst nur, dass ich deine Seite nehme. Dass ich mich zu dir stelle. Der andere ist verkehrt. Mit deinem faulen Zeug, bleib, wo du bist. So wirst du reden, wenn du dich zu Gott hältst. Und wirst dich nicht in die Irre leiten lassen und führen lassen. Wort Gottes bringt uns zusammen. Jesus Christus in seinem hohepriestlichen Gebet hat gesagt, Vater, ich bitte, dass sie eins sind. Nehme sie nicht aus der Welt, aber bewahre sie und lass sie so eins sein, wie du in mir bist und ich in dir. Ist das so bei uns? Ich erzählte vorgestern, denke ich, war es, in einer Predigt, du, Gott führt uns zusammen, nicht auseinander, dass wir uns inbrünstig lieben, nicht das eine, was gegen den anderen hat, dass wir uns vergeben, so wie Christus uns vergeben hat, dass da nichts zwischen uns ist. In Amerika war eine Gemeinde. Die Amerikaner sind Land der Kapitalisten. Kapitalisten. Die Russen mögen kein Kommunist, mach die Kapitalisten gerne. Sie lieben aber das Kapital. Wie verrückt. Hinter dem Geld sind die Kommunisten. Sie wollen sogar, dass wir in Südafrika Steuer bezahlen für den Regen. Steuer für den Regen. Ja. Und unser gewesener Präsident Mandela hat eine junge Frau. Ah, die ist klug, ganz gewiss. Hat sie nicht was Dummes getan, dass sie den geheiratet hat, die alten Männer. Einige junge Mädchen sind so heiraten, die Alten, die wissen, der stirbt bald und dann habe ich was. Der Mandela baut nun ein Haus in Mosambik, das kostet 80 Millionen. Dafür hätte manche ihn schon geheiratet. 80 Millionen! Der streitet für die Armen, gibt sein Leben für die Armen. Solche Leute gibt es, die nur das Wohl der Armen im Sinn haben. Und bauen sich Häuser, 80 Millionen. Rand kostet das. Das ist nur
sozusagen ein Ferienhaus. 6 Monate ist er da mit seiner Frau und 6 Monate in Südafrika. Also, die Kommunisten lieben das Kapital. Aber die Kapitalisten, die lieben sie nicht. Nun, die Amerikaner, die wissen tatsächlich, wie Geld zu machen. Ein südafrikanischer Geschäftsmann war in England und da war Billy Graham da. Überall hieß es Billy Graham, Billy Graham. Da sagt diese Amerikaner, die wissen, wie Geschäft zu machen. Ich gehe auch dahin. Da kann ich was von lernen, um mein Geschäft in Südafrika zu treiben. Und dann ist er hin. Und dann saß er. Und dann hat Billy Graham gepredigt. Und er sagt, nach der Predigt, als er aufrief, wer will zu Jesus kommen, sagte, war ich der Erste, der aufgestanden ist. Und er hat sich bekehrt, er hat sich tatsächlich bekehrt. Also, die wissen, wie Geld zu machen. Nun, in dieser großen Gemeinde haben sie eine wunderschöne Kirche gebaut. Aber da war das Geld zu kurz. Dann haben sie sich überlegt, was machen sie? Dann haben sie sich geeinigt, dass sie Himmelsstühle verkaufen. Ein Buch, Plan. Die vorderste Reihe im Himmel, die Stühle, die kosteten Millionen. Und dann immer weniger nach hinten. Und jeder konnte sich einen Stuhl kaufen im Himmel. Und dann hat ein reicher Millionär einen Stuhl gekauft. Er sagt, ich will aber den Stuhl ganz vorn haben. In der ersten Reihe der wichtigste Stuhl. Hat ihn auch gekauft. Und dann bekam er sein Receipt. Was ist Receipt? Also, dass er bezahlt hat. Wir sagen Receipt in Englisch. Bekam er sein Receipt. Aber dann überlegt er sich, dann schrieb er an die Gemeinde und sagt, entschuldigt, ich danke, dass ich den vornehmsten Stuhl bekommen habe. Könnt ihr aber sagen, wer neben mir sitzt? Haben sie nachgeschlagen und sagen, hey, so und so, der sitzt neben dir. Hat er gleich ein Telegramm geschickt oder ein Fax? Den Stuhl will ich nicht. Auf keinen Fall. Bei dem sitze ich nicht. Nein, mit dem vertrage ich mich nicht. Und hat den Stuhl kanzelliert und sagt, gib mir einen Stuhl, wo ich den nicht sehen kann. Der wird mir den Himmel verderben. Nun, lieber Bruder oder Schwester, gibt es einen, bei dem du nicht sitzen möchtest im Himmel? Ich weiß nicht, ob du in den Himmel kommst, wenn ich dir ehrlich sagen soll. Wie willst du in den Himmel hinein? Wenn du den Geringsten in deinen Augen nicht liebst und Jesus sagt am Tage des Gerichts, was du den Geringsten getan hast, hast du ihm getan. Gibt es Menschen, denen du am liebsten aus dem Wege gehst? Ich sage nicht, dass du dich zu den Spöttern gesellen sollst. Nein, die Bibel sagt, selig ist der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber du weißt, was ich meine. Du nennst dich Gotteskind und er nennt sich Gotteskind. Nun, hast du ihn vergeben? Das ist alles Unsinn. Wir können keine Stühle im Himmel kaufen. Aber es ist ein gutes Bild. Es zeigt genau, wie unsere christliche Mentalität. Und Gott sagt, wenn du deinen Bruder nicht vergibst, wird er dich auch nicht vergeben. Und er sagt, wenn du sagst, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Wir wissen, wer der Lügner ist. Der Satan ist der Vater der Lüge und der Vater der Lügner. Und wirst du als solches in den Himmel kommen? Ich hoffe, dass dies nicht Worte sind, die du von Elo empfängst, sondern die du vom Herrn empfängst. Nun, ein Junge predige im selben Land, im gleichen Land, der ein Mann Gottes geworden ist. Der sagt, ich kann es nicht vergessen, als Junge predige, als ich auf die Kanzel stand und predigte. Die Stühle waren bis ganz vorn, die Kirche war voll, überfüllt. Und er sagt, in der vordersten Reihe, ganz nah am Rednerpult, saß Tante Bea. Sie hieß Bea, B-E-A. Tante Bea. Sie saß ganz vorne. Sie war 80 Jahre alt. Und er sagt, als junger Mann ging ich auf die Kanzel. Und dann oft wusste ich nicht, was zu sagen. Und er sagt, es fiel mir schwer. So wie ein Mann, der hat in Amerika einen Vortrag gehalten, sein Zeugnis gegeben. Und 40.000 Menschen sind gekommen. Und dann sagten sie ihm nach dem Vortrag, so, morgen, mach es bekannt, morgen hältst du noch einen Vortrag. Er sagt, Menschen, ich kann nicht, ich habe nur eine Predigt. Ich habe keine andere. Sie sagen, du kannst doch nicht, morgen kommen noch mehr Menschen. Er sagt, ich habe nichts anderes zu sagen. Alles, was ich zu sagen habe, habe ich heute gesagt. War nicht der zweite Dienst. Nun ist es schwierig, das nächste Mal wieder zu reden. Hat nichts. Und dieser junge Mann, der war beim Predigen und dann plötzlich wusste er nicht, was zu sagen. Und was eine Pause. Und er sagt, dann hörte er diese alte Frau, das alte Mütterchen. Alte Menschen sind interessant, können irgendwas sagen. Dann hörte er, wie sie betete, aber sie betete nicht leise. Sie betete und sprach dabei, sodass er es hören kann. Herr, bitte hilf ihm. Herr, gib ihm die rechten Worte. Steh ihm bei. Und sagt, das half ihm. Die alte Frau hat ihm gestärkt, hat zu ihm gestanden. Was tust du? Gehst raus und sagst, solche Predigt kann ich weglaufen. Solche Predigt kann ich nicht hören. Hast du dabei gebetet? Hast du zu dem Mann gestanden oder gehört mit einem kritischen Geist? Wes Geistes Kind bist du? Und wenn ich heute zum Ersten zu dir predige und zum Letzten, will ich so machen, dass wenn wir beiden vom Richterstuhl Gottes treten, dass du sagen musst, Elo hat mir die Wahrheit gesagt, aber wegen meiner Dickköpfigkeit und Bockigkeit habe ich es nicht angenommen. Es geht mir nicht darum, ob du mein Freund oder Feind bleibst. Ich will nicht, dass Gott dein Blut von meinen Händen fordert. Und ich will nicht, dass du als unweise Jungfrau den Herrn entgegengehst, sondern als weise. Und darum sage ich dir die Wahrheit. Und will kein Blatt vom Mund nehmen, wenn ich auch durch die Blumen reden muss. Wie sieht's aus bei dir? Kannst du deinen Bruder, deine Schwester aufbauen? Oder kannst du nur zerreißen? Wir uns. Das haben die Kommunisten in Afrika gemacht. In Mosambik haben sie die Schulenhäuser verbrannt, zerrissen. Bis heute sind sie zerrissen. Und die Lehrer gehen barfuß unter den Bäumen und lehren die Kinder. Zerstören kann jede, aber aufbauen wenige. Womit bist du beschäftigt? Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde diesen Tempel zerstören. Nach 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Der Herr Jesus hat nie etwas zerstört, das er nicht wieder aufgebaut hat. Und wer es auch sein mag, der etwas zerstört und baut es nicht wieder auf. Denn lass die Hände davon, wenn du nicht bauen kannst. Zerstöre aber nicht mit deiner Zunge. Du wirst schuldig vor Gott. Und wenn du was zerstörst, tust du es nur, um etwas Besseres zu erbauen. Das sollten wir von unserem Herrn lernen, wenn er wirklich unser Herr ist. Und so hat die alte 80-jährige Mann diesen jungen Mann beigestanden, gestützt. O Herr, hilf ihm, gib ihm die rechten Worte, gib ihm die rechten Gedanken. Und in einer anderen Versammlung haben sie einen jungen Burschen aufgefordert, leite uns im Gebet. Er konnte nicht ausreden, er konnte nichts vor allen, denn er ist aufgestanden und hat gebetet. Aber er hat so gestottert, grammatische Fehler gemacht. Die Worte kamen verkehrt heraus. Er wurde schamrot, er schämte sich. Als er Amen sagte, hat er sich nicht hingesetzt, gleich zur Tür und sagte, ich laufe weg und lass mich nie wieder sehen in dieser Gemeinde. Nie wieder, wo ich so zum Esel geworden bin. Und ein alter, vernünftiger Mann war im Raum. Der lief ihm gleich nach und sagte, du junge Bursche, komm mal zurück. Und als er zurückkam, sagte, ich will dir nur sagen, ich stehe zu dir. Und ich kann nur ein Amen sagen zu deinem Gebet. Ich bin mit dir. Da wurde der junge Mann ermuntert. Da wurde er erfasst von denen und hatte den Mut, das nächste Mal wieder dort zu sein. Es war ein Gottesmann aus ihm geworden. Ja, ermuntern, das rechte Wort zur rechten Zeit. Es gibt Sünden, viele Sünden, die wir tun. Aber es gibt auch Sünden, die Sünden sind, die wir nachlassen, was wir nicht getan haben. Es gibt Sünden, dass wir mit unserer Zunge sünden, dass wir zu viel sagen. Es gibt auch Sünde, dass wir zu wenig sagen. Und wenn wir einen ermuntern sollen, dass wir ihn ermuntern, aber nicht auf den Kopf schlagen und ihn zertreten und ihn geistlich umbringen, eine den anderen helfen, stützen und so kommen wir nie aneinander. Ist das dein Leben? Wenn nicht, bekehre dich heute. Ich bin doch bekehrt. Du lebst aber wie unbekehrt. Darum bekehre dich. Petrus war auch bekehrt. Aber dann hat der Herr gesagt, wenn du dich einmal bekehrt hast, stärke deine Brüder. Solange da etwas ist in deinem Leben, was nicht stimmt, musst du dich bekehren. Und sag nicht, lieber Heuchle, ich habe mich vor 30 Jahren bekehrt. Das Böse, das Ungerechte, das Verkehrte muss hinweggetan werden. Dann wird die Gemeinde gebaut. Aber wenn, sagte Gottes Wort Gottes, wenn wir uns gegenseitig beißen und zerreißen, kommen wir dabei um. Aber das ist der Trick des Teufels. Er will nicht, dass es Gott gelingt, dass das Gebet Jesu erfüllt wird. Lieber auseinander. Und dann gehen wir auseinander. Und Gottes Geist führt uns nicht auseinander. Das ist ein fremder Geist. Und darum prüfe dich, das heißt das heilige Abendmahl, keine nehme davon, vor dem er sich selbst geprüft hat. Ist das deine Redensart? Die Bibel sagt, wenn ein Bruder sündigt, geh zu ihm und sag ihm. Und du gehst zu jemand anders und erzählst ihn. Und bewegst nicht den kleinen Finger, dass der Bruder geholfen wird. Der Bruder geht ins Verderben und du fährst mit ihm in die Hölle. Ja, lassen wir das nun sein. Ich glaube, ich habe genug darüber gesprochen, über die Einheit. Dann gab es aber auch Unzucht in der Gemeinde. Unzucht, die sogar in den Augen der Heiden anstößig war. Und Paulus sagt, unter den Heiden gibt es nicht mal solche Schandtaten. Es gibt Schandtaten heute. Da hat der junge Mann mit seiner Stiefmutter gehurt. Und heute gibt es Väter, die mit ihren Kindern huren. Es ist schlimm, die schwarze Zahl. In Deutschland wisst ihr, wie viel sie ist? Wo Väter, Großväter, Onkel, die Blutschande führen. Die armen Kinder und wie die leiden. Wir haben solche Menschen auf der Missionsstation und da müssen wir, können wir nur mit der Gnade Gottes solchen wieder zurechthelfen. Und wenn sie alt und greis werden, sie kommen darüber nicht hinweg. Blutschuld. Bruder Pani sagt, wir leben in einer bösen Zeit, wir tun. In Südafrika ist jedes rechnet man jedes dritte Mädchen in der Blutschuld. Eigene Familie, Bruder, Onkel, Großvater oder Vater. Kann man sich das denken? Und sie nennen sich Christen. Heute geht jede durch als Christ. Aber Gott wird sie sichten. Die Böcke an eine Seite und die Schafe an der anderen. Und wenn du einen Bock hast, gehörst du auch zu den Böcken. Dann war da nicht nur Unzucht, sondern sogar Rechtsstreitigkeiten hatten die dort in Korinth, wo sie sogar vor weltlichen Gerichten gingen. Und wir können sogar mit weltlichen und fleischlichen Christen sprechen über unsere Streitigkeiten. Aber dadurch kam das Gericht Gottes über die Gemeinde in Korinth und sagt, Paulus sagt, darum sind so viele Kranke unter euch und darum sind schon einige tot. Weil sie haben das Abendmahl gefeiert, unwürdig. Sie haben gegen den Leib Jesu gesündigt. Und wenn wir nicht eins werden mit dem Leib Christi, sündigen wir gegen den Leib Christi. Gott, wir waren doch nicht da, als sie seinen Leib schlugen und zerschlugen. Aber wir können heute noch gegen den Leib Christi sündigen. Möge Gott schenken, dass es nicht so ist. Ihr wisst, es ist eine bekannte Sache, dass in der ganzen Welt unter den Missionaren es geschätzt wird, dass 60% der Missionare eine mit dem anderen nicht fertig werden kann. 60% der Missionare aufs Missionsfeld können nicht zusammenleben. Die gehen hin, den Muslim, den Hindu, die Heiden zu predigen und sie selbst sind im Teufelsnest. Das Gebet Jesu kann sie nicht mal erreichen und helfen. Und nicht nur Frauen. Ihr wisst ja, dass die Chinesen im chinesischen Alphabet Streit ein Dach, Wände und zwei Frauen drinnen sind. Das ist das Wort für Streit. Das ist schon eine Schandtat. Das können Frauen tun. Zwei Frauen in einem Haus. Aber wenn Männer sich benehmen wie die Weiber, ist es noch schlimmer. Entschuldigt, dass ich Worte gebrauche, um das Herz zu erreichen. Dass du es vernimmst. Wenn du einmal vor Gott stehst, wird er noch schlimmere Worte gebrauchen. Und dann wirst du sehen, was das ist. Und wie Gott das sieht, in welchem Licht. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Was bedeutet der Tod des Herrn? Was bedeutet das Kreuz? Das Kreuz bedeutet nichts anderes, wie wir es kennen. Das besteht aus zwei Balken. Ein Balk weist nach oben. Ein Balken. Und ein horizontal. Wenn das Kreuz nimmt die Feindschaft weg, verbindet den Sünde mit dem heiligen Gott, aber gleichzeitig Bruder mit Bruder. Und Johannes sagt in seinem Brief, wer sagt, dass er mit Gott verbunden ist und Gott liebt, aber nicht seinen Bruder, der ist ein Lügner. Es besteht nicht solche Sache in dieser Welt, dass du Gott lieben kannst und liebst nicht deinen Bruder. Und dass du ihn liebst mit göttlicher Liebe. Nicht mit pharisäischer Liebe. Guten Tag, Friede, aber im Herzen ist kein Friede. Und ist kein guten Tag und kein gesegneter Tag. Wer also unwürdig teilnimmt, wenn da noch Streit ist, wenn da noch Hass ist, wenn da Feindschaft ist und dies nicht hinweggetan, lieber Bruder, dann schreit zu Gott jetzt und sagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Und wenn wir unwürdig teilnehmen, trinken wir uns selbst das Gericht. Können wir das verstehen? Er sagt, das hat er vom Herrn empfangen. Das hat Gott, das hat Jesus Christus dem Paulus gesagt. Und sagt, wenn du dieses Brot nimmst, das sind alle Stücke von einem Brot. Das symbolisiert den Leib Christi. Und nimmst den unwürdig. Du bist uneins mit deinem Bruder. Du trinkst dir selber das Gericht. Das Jesu-Gericht. Eine sagte mir, Elo, wir, die wir glauben, die kommen ja nicht ins Gericht. Ja. Ist das, warum du so schändlich lebst? Ist das der Grund, warum dein Leben so aussieht? Du tröstest dich damit, dass du nicht ins Gericht kommst. Die Bibel sagt, jeder von uns wird vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen müssen, auf dass er empfange, wie er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und manche nennen sich Christen und sind es nicht. Also, nun lasst uns das tun, was die Bibel sagt. Wie wir gehört haben, ein jeder prüfe sich selbst. Nicht prüfe den anderen. Prüfe den Nächsten. Lass den mal fahren. Prüfe dich selbst. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er vom Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns selbst prüfen, beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Richte dich selbst. Dass ich sage, Elo, nun kommst du mit mir ins Gericht. Wie sieht's bei dir aus, Elo? Stimmt es? Glaubst du so, wie die Bibel sagt? Tust du das? Stimmt das? Und wenn da was nicht stimmt, dass ich mich selbst richte und sage, damit kommst du, entfliehst du nicht das Gericht. Und das sagt, Herr, erbarme dich meine, steh mir bei. Nun, Freunde, weiß ich nicht, ob ich es klar genug gemacht habe. Es wäre schrecklich, wenn jemand das Brot jetzt nimmt und den Kelch trinkt und tut es unwürdig. Ich habe gesagt, die Kinder nicht, aber die Alten auch, die kindisch sind, auch nicht. Nicht, wenn du es nimmst und gehst raus und dann schimpfst du. Auf dem Weg nach Haus, after redest du schon wieder. Redest Sachen, die Menschen zum Unsegen werden und führt sie auseinander. Lass uns nicht Werke des Teufels sein und Handlanger des Teufels, sondern uns zu Jesus Christus bekennen, zu ihm stehen wie ein Mann. Und die Bibel sagt, habe ich in diesen Tagen erwähnt, nicht hier an einem anderen Ort. Ein Mund, die Elbefelder Bibel, die sagt, wir sollen alle reden wie aus einem Munde. Und es gibt viele Munde. Vorgestern war in Pietermaritzburg eine Beerdigung von einem jungen Mädchen, die von AIDS gestorben ist. Wir sagen nicht AIDS, wir sagen, sie haben Schwindsucht. Und diese hatte Schwindsucht im Bauch. Das bedeutet aber AIDS. Und dieses Mädchen rief den Alpheus an, ihren letzten Tag des Lebens, und sagte, bitte komm zu mir. Er sagt, Mädchen, ich kann nicht, weil ich muss morgen in meine Heimat. Aber du kannst jetzt sagen, was du willst. Sie sagt, Onkel Alpheus, bitte vergib mir. Vergib mir, ich habe gesündigt. Ich bin von der DSS, Dominus Vita Schule, weg mit einem bösen Herzen. Ich hatte einen Bock, böses Herz und bin weg. Vergib mir. Und dann hat er gesagt, ja, du sagst, ich soll dir vergeben. Aber was ist es, was du begangen hast? Was für Sünden sind das, die du willst, dass dir vergeben werden? Dann sagt sie, du redest jetzt eine Sprache, die ich nicht verstehen kann. Bitte verzeih mir. Er sagt, ja, ich höre, du willst, dass ich dir verzeihe. Aber was ist es? Nenn es mit Namen. Da sagt sie, du redest eine Sprache, die ich nicht verstehen kann. Ob durch die Krankheit es nicht mehr recht funktionierte. Aber sie sagt, oh, möge Gott sich meine erbarmen. Ich bin in die Irre gegangen. Er sagt, ja, aber sag mir, wie ist das gegangen? Da sagt sie, jetzt redest du eine Sprache, die ich nicht verstehen kann. Möge Gott schenken, dass du jetzt kapierst und dass der Tag nicht kommt, wo du nicht verstehen kannst. Lasst uns beten. Herr, es ist nicht nur bloßer Zufall, dass wir heute in der Welt sind. Das hast du vorher bestimmt und so geplant. Da war eine Zeit, wo du gesagt hast, jetzt sollen die Propheten da sein. Die Großen und die Kleinen. Dann war die Zeit, wo du gekommen bist. Und die Zeit, die vorher bestimmt war, dass dein Geist ausgegossen wurde. War da eine Zeit, wo du sagst, jetzt habe ich einen Petrus nötig und Johannes und Nathanael. Und dann einen Paulus. Und so durch die Jahrhunderte hindurch. Dass es einen Luther gab und einen Calvin und einen Wesley. Und heute hast du uns bestimmt, ob wir wohl das ausrichten, wozu du uns in die Welt gesandt hast. Und ob wir uns schämen werden, wenn wir einst neben Luther, neben Wesley neben Paulus und Petrus stehen müssen. Ob wir wohl den guten Kampf gekämpft haben wie sie oder